Der Goiner holt den Spielplatz als Dreh.
Ruhiger Ball, emotional, Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Heute wieder 2x20 netto und ich weiß, ihr habt richtig Bock auf News und schöne, interessante Diskussionen rund um unser Lieblings-Futsal-Sport oder Winterfußball. Oder unser Winterfußball. Und beim Mikrofon hier Daniel Weimer, euer Futsal-Economist, und auf der anderen Seite unser Sebastian, der Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
Ja, hi Daniel-san. Namaste oder wie auch immer. Konnichiwa. Nee, und allen anderen zusammen auch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Je nachdem, wann ihr ihn gerade habt.
Machen wir gerade Schluss? Oder?
Nee, wundervollen Tag. Also ja. Schon mal im Vorlauf. Ne? Also ich hoffe, wir können die Zeit jetzt mit interessanten Inhalten füllen. Es gibt nämlich eine ganze Menge News, wie du schon sagst.
Ja, ich glaube, schaffen wir das in 20 Minuten? Komm, dann müssen wir uns ranhalten. Können wir auch nicht so viel quatschen. Mach mal nur Facts. Komm, fang mal an.
Also, ey, das geht um Futsal. Du hast ja gerade unseren Futsal-Lieblings. Was? Sport? Nein, es geht um Futsal. Sollen wir ausgiebig machen. Aber was hast du denn für News? Also, haben wir News?
Ey, ich hatte Platz hier über die News. Du fängst an.
Ja, also erstmal, wir haben zwar den Live-Talk auch zur Bundesliga-Relegation schon gemacht, aber dort war ja leider der Herr Bunz vom Stuttgarter Futsal-Club nicht am Start. Leider, wegen anscheinend Verbindungsproblemen und so weiter. Aber wir haben den letzten Bundesligisten, den Bundesliga-Relegationssieger Stuttgarter Futsal-Club. So erstmal das als kleine News, weil wir sie ja beim letzten Podcast noch nicht hatten. Ja, und dann ist mir aber was aufgefallen. Da war ja später noch DFB-News, dann war da so ein Beitrag zu dem Stuttgarter Futsal-Club als Relegationssieger. Und da war ein Bild mit einer Fahne mit den Betonboys München.
Ja, stimmt.
Flagge. Und der Besitzer oder der Geldgeber des Stuttgarter Futsal-Clubs und der Betonboys München, das ist ja dieselbe Person oder die gleiche. Ja? Diskutieren wir mal über gleich und selbe. Und ich habe mir gedacht, so wenn wir jetzt eine DFL hätten, ja, diese Thematik, die wir auch im Fußball haben, wäre das nicht ein Kartellhinweis, wenn wir so Betonboys-Flaggen hätten? Und wäre das dann nicht, wenn es sowas gäbe, das wäre jetzt schon ziemlich naiv, dass man beim DFB genau dieses Bild für den Pressebericht wählt, was auf ein offenes Kartell hindeutet. Und wie gesagt, im Rahmen einer DFL wäre das ja eigentlich verboten, dachte ich mir, würde zur Disqualifikation führen oder können oder Strafe, je nachdem. Ja, aber zum Glück haben wir keine
Fußball-DFL. Also ich habe nochmal nachgeschaut, also in der DFL, der Fußball-DFL, ja, da gibt es auf jeden Fall den bestimmten Einfluss, der nicht vorhanden sein darf, innerhalb des DFL-Universums. Ja, ich habe auch mal nachgeschaut, wer überhaupt Präsident dieser beiden Vereine ist, da finden sich auch keine Informationen so richtig, bei fußball.de und auf den Websites, also es ist schon so ein bisschen interessant, wie das Konstrukt da ist. Miro macht auf jeden Fall was für den Futsalsport. Ich bin froh, dass Stuttgarter Futsalclub einmal in der Bundesliga ist, aber auch mit Miro Augustinovic jemanden hat, der da Feuer und Flamme für den Futsalsport ist. Nichtsdestotrotz ist das schon so eine Seilschaft gewesen, von der man nicht wusste, ob sie wirklich existiert, aber dieses Bild, okay, da war was. Also da ist eine Verbindung ja. Ja,
die wurde deutlich. Die wurde deutlich, ja. Aber ja, trotzdem auch von meiner Seite herzlichsten Glückwunsch an den Stuttgarter Futsal Club. Wird sicherlich eine interessante Mannschaft sein für die Bundesliga. Hat super souverän die Relegation gewonnen. Also ohne überhaupt irgendeinen Zweifel aufkommen zu lassen in irgendwelchen Spielen, die es da gab. Ja. Also von daher, es wird wahrscheinlich ein Top-Team der Bundesliga, so sieht's aus aktuell. Und von daher auch, na klar, dann bedanken wir uns bei denjenigen, der das fördert. Und vielen Dank, auch von meiner Seite. Ja, dann zweites, was gab's noch so zwischenzeitlich? Also wir haben, glaube ich, ein paar neue Verpflichtungen bei den zukünftigen Bundesligisten. Ich glaube, einige Bundesligisten.
Das Karussell dreht sich.
Ja, die rüsten auf. Also Weidendorf hat ja zum Beispiel jetzt nachgelegt. Nach Memosch Söser kommen jetzt zwei weitere Kroaten. Einmal Marko Vukovic, ein 23-jähriger Torwart vom HMNK. Mhm. Und den Namen auszusprechen, also ich, liebe Kroaten, verzeiht es mir, HMNK Vrgorakaus. Sorry. Also aus Kroatien.
Nah dran.
Kommt er zum TSV. Mhm. Und dort wird er dann in der Bundesliga spielen.
Ich freue mich für Philipp Less, weil ich meine, das ist, glaube ich, geil, wenn du ein richtig gutes Torwart-Team hast im Futsal. Ja. Ich war immer ein Freund davon, dass auch die Torhüter sich die Spielzeit teilen.
Ja.
Oh Gott, hier direkt explodiert.
Coroni.
Ja, nee. Und weil erstens, ich finde, wenn das Torwart-Team stimmt und beide auf einem ähnlichen Level sind, erstmal pusht du dich gegenseitig, weil du ja weißt, du musst den anderen pushen, weil der spielt ja auf jeden Fall. Ja, also du wächst emotional viel mehr zusammen und arbeitest wirklich als Team. Und aber auch aus Trainersicht, wenn sich einer verletzt, ist der andere voll einsatzfähig. Ja, ja, immer. Ja. Und deshalb ist es im Futsal für mich unverständlich, warum man eigentlich dieses Fußballmodell fährt, wo ein Torwart immer auf der Bank sitzt, wenn man auf jeden Fall zwei ähnliche Torleute hat. Bin gespannt, wie das dort läuft mit Philipp. Und ich kenne den Jungen nicht, 23.
Top. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ein bisschen gegoogelt und YouTube und so weiter, habe auch nicht so viel gesehen. Er hat aber für 2 Jahre unterschrieben bei Weilimdorf und hat auch schon Erfahrung aus der kroatischen Nationalmannschaft. Hat er auch 2 Spiele bestritten, also ist schon ein ordentliches Kaliber. Und ich denke, mit der Bank Philipp Less, so wie wir ihn schon gewürdigt haben bei unserer DM-Best-of-Team-Geschichte, ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Torwart-Team, was da entsteht. Und wie du schon sagst, also hinten im Tor, vielleicht sogar mit den besten Voraussetzungen in der Bundesliga. Ja. Aber die haben noch weitere Spieler hinzugeholt, auch übrigens vom selben Verein, Nikola Gudasic. 21-jähriges Talent, hat für Kroatien schon 4 Länderspiele absolviert und wird da auch einiges, also ich glaube, da auch, na, besser gesagt, eine richtig gute Verstärkung sein. Also Weilimdorf tischt uns weiter Futsalqualität auf. Können wir echt gespannt sein.
Ich muss nochmal an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich habe es ein paar Mal auch in den Foren und bei Facebook und Instagram gelesen, wegen Jugendregelungen der Bundesliga. Ja, das ist also nicht korrekt. Es gibt eine Local-Player-Regel. Aber Local Player heißt nur, man muss 3 Jahre im DFB-System gespielt haben. Also auch wir beide, wenn wir jetzt wieder für den TSV Weilimdorf auflaufen, dann...
Wir werden Local Player.
Und das ist also keine Jugendregel, das ist Nonsens, das hätte man sich auch sparen können, weil man kann sowieso...
Für Angebote wolltest du nur sagen.
Damit, ja, ne? Ich wollte es nur nochmal ins Spiel bringen. Philipp, ich komme.
Ich vielleicht, weiß ich nicht wo.
Und naja, auf jeden Fall... ist das mit EU-Playern völlig offen. Man muss nur am Ende von den 21 Mann im Kader oder 25 dann, glaube ich, 4 Local Player haben. Ja, und wenn das eben der Mannschaftsarzt ist und der Reservespieler, weil die auch im DFB-System gespielt haben, dann ist das ja okay. Also, weil Imdorf kann sich dort eigentlich komplett fast 18 Mann aus anderen Ligen holen. Ja, nur mal, weil da eben die Fragen immer aufkamen, ohne Wertung. Aber uns dreht sich auch das Karussell. Im Westen dreht sich
auch das. Ja, es gibt auch so einen zweiten Player, der, Fortuna Düsseldorf Futsal. Da kommt ja aktuell ein Neuzugang nach dem anderen. Allerdings auch, ich weiß nicht, darf man es erwähnen, dass es auch Abgänge gibt?
Also, ja, natürlich, man sieht das ja auch, ne? Klar, die Holländer, die wir da hatten, also das ist noch so ein bisschen der Schwebe auf jeden Fall, aber unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr möglich, auch finanziell, ist einfach, muss man sich vorstellen.
Ja.
Ja, man hat auf einmal die Reisekosten. Alles kostet mehr. Ja, und dafür natürlich liegt Köln ganz nah, aber auch Wuppertal. Und ja, es ist irgendwie echt ein Dreierkarussell, was sich gerade dreht im Westen. Ja. Spieler kommen von Köln zu uns, von uns gehen vielleicht welche dann nach Köln und von Wuppertal auch nach Köln. Und also da dreht sich richtig viel, aber auch gerade aufgrund der geografischen Nähe natürlich, ne?
Ja, aber ich glaube, in Düsseldorf jetzt mit Dennis Pahl von Holzpfosten Schwerte eins Neuzugang, dann Weil Riani und als Pivot und Mo Tahiri, glaube ich, heißt er, von Post SV Düsseldorf, also vom Nachbarn rübergekommen. Und dann natürlich jetzt mit den Nationalspielern Lukas Sepp und Michael Schnitzerling von dem Futsal Panthers Köln, sowie auch den japanischen Futsaler Koya Yoshida, der kommt auch aus Köln, auch ein richtig guter Kicker. Also da sind jetzt also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Neuzugänge, die auf jeden Fall interessant sein können und die Nationalspieler sicherlich nachvollziehbar müssen Bundesliga spielen, ganz einfach gesagt. Und haben wir, glaube ich, auch schon im Live-Talk letztens gehabt. Die wollen sich dieser Herausforderung stellen und das geht aktuell halt in der Nachbarschaft in Düsseldorf besser als in Köln. Ja, Also interessant, was da sich in Düsseldorf tut. Ansonsten, ja, die Bundesligisten, wir warten, also wir erwarten auch in den nächsten Wochen sicherlich noch hier und da neue News.
Dorim Ilesi wird ganz spannend sein, der ja immer noch als großer Name, sag mal, als auf der Landkarte ist. Ja, bleibt er in Berlin, geht er doch wieder zu Hohenstein, wo er schon einmal war. Und das ist also so ein Name, auch Saglam aus Hamburg heiß begehrt. Ja, bleibt er in Hamburg. Ja. Ich bin immer noch über Elias Saad gespannt. Vielleicht schafft man es, ihn zu finanzieren, dass er weiter im Futsal bleibt. Es wird unglaublich schwer, weil Regionalliga-Fußballgehalt ist schon...
Wird schwierig. Ja. Aber gut, wir werden sehen. Also in den nächsten Wochen werden da auf jeden Fall spannend. Weitere News. Es sind schon ein paar, also für uns sind schon viele Partien des ersten Spieltags der Bundesliga bekannt. Na, wir können ja mal von zweien sprechen. Ja. Kannst du uns, also du kannst ja mal mitteilen, das Bundesliga, wer wird das Bundesliga-Premierenspiel machen?
Ja, es wird Fortuna Düsseldorf gegen den HSV sein. Hätte man sich auch denken können. Ich bin froh, dass der DFB da wenigstens, ja, da die Karte zieht und sagt, okay, zum Anschubser ist es vielleicht gut, auf diese Fußball-Querverbindung, Fußball-Querverbindung zu nutzen.
Das Querdenken.
Ein spannendes Spiel am Freitag, 3. September, wird das Castello voll hoffentlich. Und je nach Corona-Lage hoffen wir, dass wir, ja, vielleicht hat man dann 1.000, 1.500 in der Halle. Mhm. Klar, mit Kindern und ein paar Eintrittskarten for free und so weiter. Da muss ja jeder kommen. Das ist das erste Mal. Ich hoffe auf die Sportschau irgendwie, dass wir da irgendwie reinkommen am Samstag. Also es wird ein mega Event, aber auch viel Arbeit. Ja, es ist wirklich ganz viel. Die DFB-Delegation werden kommen. Ja, also, da wird alles kommen.
Bundesliga, ne? Also beschwert euch nicht.
Nein, alles gut. Ist mega gut, aber ist die Frage, wie lösen wir uns wieder von diesem Fußball-Querdenken? Ja, wenn wir so starten, am Anfang finde ich das auch gut, aber immer nur zieht das eben auch nicht eine Sportart, nur über Fortuna und Hamburg. Ja. Ist halt auch wichtig, den eigenen Stellenwert ganz schnell herauszustellen und die Qualität.
Genau. Also man kann dieses Spiel als wichtigen Baustein sehen, eines hoffentlich größeren Konzepts, was dahinter steckt beim DFB. Und es wird am Freitagabend schon stattfinden, hast du gesagt, 3. September. Mhm. Und die restlichen Spiele werden meines Wissens nach dann am Samstagnachmittag, den 4. September stattfinden. Ne? Mhm. Wir wollen den Verein ja hier nicht die Spiele schon versauen, also dass sie die selbst veröffentlichen, aber ein Spiel dürfen wir vielleicht noch erwähnen, ne, hier aus Mr. Futsal-Kreisen. Der MCR Futsal Club Sennestadt spielt ein Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den TSG 1846 Mainz. Also auch ein interessantes Spiel. Zwei Halbfinalisten der Deutschen Meisterschaft treffen aufeinander. Und wie gesagt, die restlichen Spiele allesamt dann laut unseren Infos aktuell am 4. September. Es ist ein vorläufiger Spielplan. Das wird jetzt alles natürlich noch gecheckt. Aber hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ne? Freitagabend. Ja. Übrigens, ich werde den Samstagnachmittag leider nicht gucken können. Ich heirate an dem Tag.
Oh, wie Bundesliga für dich persönlich.
Ja, es ist eigentlich mit einem, nein, alles gut. Ich kann da super mit leben, aber
Und Catering gibt's auch.
Ja, am Abend nach dem Spiel Sennestadt gegen Mainz kommen die Truppen sicherlich noch rüber. Ich bin ja nicht weit weg. Also wird eine lange Party auf jeden Fall. Ich hoffe mit einem Sennestädter Sieg und dann kann ich Christian, der aus Mainz dann vielleicht rüberkommt, trösten. Mal schauen.
Nein, läuft.
Aber ey, es gibt ja so viele News noch. Es gibt dann jetzt auch, ne, also Weidemdorf hat schön
gepostet. Darf ich auch mal News vorstellen?
Ja, komm, bitte, mach du News. Ja, bitte, sag mal, wer hat was gemacht?
Ja, nee, ich möchte mich nochmal hier persönlich mit öffentlich, ja, nochmal bei Arne Ruff bedanken, der leider ja sich erstmal zurückzieht aus dem Futsal. Wer es nicht mitbekommen hat, jahrelanger Pionier in Niedersachsen, erst mit Braunschweig Lions, ja, hießen die Braunschweig Lions doch? Früher, ne? BFC.
Ja, also BFC. Ja.
Und dann bei Eintracht Braunschweig viel aufgebaut, aber ja, es lief halt bei Braunschweig nicht. Es ist immer ein Problem, ja, wie viel will der Verein wirklich geben in diese neue Abteilung? Und das war eben zu wenig, was ich vollkommen verstehen kann, wenn man unter einem Ziel dort dabei ist und diese Vision Bundesliga hat oder auch Vision einfach bestmögliche Leistung in diesem Sport bringt und dass das aber auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht wahrgenommen wird und zieht sich jetzt zurück. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob das vielleicht auch wenn diese Bundesliga jetzt weg ist für viele, ja, die ist ja erstmal ein Closed Job so fast. Wir haben ja schon immer gesagt, einer kommt ja runter, der kommt in die Relegation, der wird wahrscheinlich die Relegation auch dominieren, weil der Abstand eventuell sehr groß sein wird, wissen wir nicht, aber tendenziell schon. Also eigentlich gibt es nur einen sicheren Platz für fünf Regionalligameister.
Ja.
Das heißt, das ist schon ein richtig enger Job. Jetzt ob dann nicht wieder die Nachfrage bei anderen Pionieren ebenfalls versiegt, weil dann jetzt doch nicht mehr Geld reingeschoben wird, als man benötigt, um sein Engagement auch wirklich auf dem hohen Intensitätsniveau wie bei Arne fortzuführen und sagt, okay, ich brauche da mehr.
Ja, also die News mit Arne, die hatte ich fast schon am Ende platziert, weil ich kenne Arne halt persönlich, habe mit ihnen einiges durchgemacht in Niedersachsen im Futsal. Übrigens auch Olscher Erik, der ebenfalls sein Amt in Braunschweig niederlegt, der Trainer dort. Auch aus diesen Gründen. Und damit verliert für mich der norddeutsche Futsal vor allem wichtige Pioniere und auch wichtige Enthusiasten. Das ist ganz wichtig. Ne? Und, aber gut, wie du schon sagst, ist es tatsächlich auch hier und da nachvollziehbar, wenn ein Hauptverein auch während Corona etc. jetzt nicht auf die Karte Futsal setzt. Dadurch aber dann natürlich das Vertrauen und auch die Planungssicherheit für die Akteure in der Futsalabteilung damit verbunden auch irgendwie verliert.
Bei Braunschweig kann man sagen, Hashtag fail. Ja. Super Jungs, gut geil gemacht, Braunschweig. Ja. Ja, also da muss doch mal sich jemand richtig an den Kopf hauen für die Aktion.
Echt schade. Also,
total.
Ja.
So, du wieder.
Gut. Wieder ich, ja. UEFA Futsal, Champions League. Mhm. Der TSV, du darfst es sagen, der TSV.
Weilendorf.
Hat er sich gemerkt mit dem Video. Der TSV Weilendorf holt die Champions League Vorrunde nach Deutschland. Ja, also nach den letzten Jahren hat er auch schon Hohenstein hier und da mal Champions League in Hohenstein gespielt. Aber dieses Jahr holt der TSV Weilendorf die Champions League nach Deutschland. Und zwar vom 21. bis 24. August im Glaspalast Sindelfingen.
Mega Halle.
Also bis zu 2500 Plätze bei einem Futsalspiel. Wird wegen Corona sicherlich hier und da ein bisschen weniger. Mhm. Nicht weit entfernt vom Stuttgarter Zentrum. Und ja, also richtig geil. Ein richtig schöner Spielort für diese Champions League Vorrundengruppe, in der TSV Weilendorf übrigens auf den türkischen Vertreter Tanskali, hoffentlich spreche ich es richtig aus, SK, dann auch den Londoner Helvetia Futsal Club, oder wie man es ausspricht, aus England, und dem FC Ligeni aus dem Kosovo. Mhm. Also, ja, jetzt können wir natürlich sagen, ist machbar, schön und gut. Ich glaube, die Weilendorfer werden sich da professionell entsprechend perspektivieren und sagen, alles von Spiel zu Spiel, sind alles Endspiele. Also richtig geil, dass Weilendorf sich das sofort auch auf die Brust schreibt, als Promotion, auch als Vorlauf auf die Bundesliga einfach. Das ist gut zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start, hast du nochmal so ein Act, Champions League in Deutschland, Zucker, kann ich nur sagen.
Also toll für Deutschland, dass die Jungs das machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da mit einem dicken Plus rausgeht. Eher das Gegenteil, dass man da draufzahlen muss für die ganze Organisation und Co. Ja. Also wirklich toll, dass die Jungs das dort in die Hand nehmen. Mega gut.
Ja.
So, was haben wir noch an News?
Willst du noch?
Was haben wir hier noch stehen? Ja, ich hatte doch fast alles. Ah, nee, genau. Wir wollten es ja nochmal, das hatten wir ja schon mal besprochen, kurz unter uns, und dachte, das müssen wir ja nochmal ansprechen. Da gab es ja Kabinenansprachen. Ja? Kabinenansprachen. Es gibt ja viele skurrile Kabinenansprachen, im Futsal auch schon, viele bekannt. Es gibt auch mal so eine Kabinenansprache vom TSV 1860 München vor ein paar Jahren schon fast. Mhm. Die ging irgendwie sogar ein bisschen viral. Dann erinnere ich aber auch im Länderpokal, bei der Deutschen Meisterschaft jetzt, da waren die Jungs aus Mannheim mit ihrer Fußballtafel. Das fand ich jetzt auch, bizarr und ist irgendwie lustig und süß, wie sie da. Alles gut. Aber dann gab es ja die Kabinenansprache von Hohenstein Ernsthal. Und da würde mich ja mal deine Meinung dazu interessieren, wie du solche Ansprachen findest. Also einmal, wie man solche Ansprachen findet, indem man den Gegner etwas diffamiert und beleidigt.
Das müssen wir gleich noch kurz diskutieren.
Ja, also, und da kannst du ja gleich machen. Aber auch wie findet man das auch noch online zu stellen?
Ja, also es geht hier um das Image-Video von Hot 05 Futsal mit dem Titel übrigens Gemeinsam zum Ziel. Kann man bei YouTube einfach googeln. Gemeinsam zum Ziel, Hot 05 Futsal. Und dann sieht man das, was wir jetzt hier gerade besprechen. Denn in diesem Image-Video hat der Kapitän Christopher Wittig in seiner Motivations- oder Ansprache vor dem Viertelfinalspiel gegen die HSV Panthers, hat er hier und da von verfickten, beschissenen Scheiß, Bällen und sonst
piep,
was. Ja, so ein bisschen Trash-Motivationstalk hat er halt gemacht. Aber es kam ein Satz, der war wirklich, und da bin ich halt, also selbst als Sportwissenschaftler und Pädagoge und ja auch mit psychologischem und soziologischem Kontext, den fand ich ein bisschen grenzwertig. Vielleicht sogar eine Grenze überschreitend. Denn er hat den Keeper von den HSV Panthers, Yalcin Chelani, der übrigens eine sehr gute DM gespielt hat, aber wir haben ihn ja nur sportlich analysiert, aber er hat ihn ganz anders analysiert. Er hat ihn in seiner Ansprache vor dem DM-Viertelfinale, ich will es vorsichtig ausdrücken, aber relativ respektlos und für manch einen, den ich dazu befragt habe, übrigens aus der Szene, auch relativ herabwürdigend und beleidigend als Glatzkopf bezeichnet. Genau hieß es, und ich zitiere, wir müssen ja gründlich sein, ne? Dann gehen wir hier raus, schnappen uns die Scheißpille und hauen dem Glatzkopf dort hinten in dem Tor die Dinger um die Ohren.
Das hat er mich gemeint.
Der meinte uns, ne? Wir beiden sind die Glatzköpfe der Nation mit dabei. Nein. Was sagt man dazu? Also ich bin ja sowieso ein bekennender Kurzhaarfrisurträger, ne? Und auch du bist jetzt seit einem guten halben Jahr ein Genießer einer wunderschönen Kahlfrisur. Yes. Aber Christopher Wittig ist halt nicht nur Hohenstein-Kapitän, der ist halt auch DFB-Kapitän. Und für mich persönlich, ohne dass ich den Jungen kenne, das gehört alles dazu. Man kann auch so, also, wenn es nicht öffentlich wird, was auch immer in der Kabine fällt, alles, da weiß man es halt nicht. Und für mich ist das eigentlich ein No-Go. Zum einen kommt das halt sicherlich vor, wie gesagt, Motivationsgrundlagen sind ja unterschiedlich, aber in einem öffentlichen Image-Video ist das aus meiner Sicht sehr sensibel zu betrachten und zudem auch dann, weil es öffentlich gemacht wird, durchaus auch mit öffentlicher Kritik zu versehen. Für mich ist das Image-Video von der Aufmachung, von der Bildqualität top. Also Bildqualität, top, ja, Aufmachung top, epische Musik. Aber mit diesem Satz, der ist ein wenig nach hinten losgegangen. Also er hätte ja auch sagen können, wir hauen dem Keeper den Ball um die Ohren.
Ja.
Das wär, aber warum sagt der Glatzkopf? Ne?
Also was ich nicht ganz verstehe, genau, man muss ja nicht auf äußerliche Merkmale reduzieren.
Genau.
Auf der anderen Seite machen auch andere Clubs in ihrer Ansprache, die ja da nicht öffentlich ist, vielleicht ähnlich kritische oder solche pushenden Kommentare. Was ich nicht verstehe, was ich neben, dass es Christopher Wittig als DFB-Kapitän so sagt, er muss ja auch dazu stehen und sich da auch jetzt kritisieren lassen, aber warum stellt man das online? Das würde ja bedeuten, dass niemand es als kritisch empfindet, so über den Gegner zu reden oder auch so viel...
Das meine ich mit sensibel. Man muss
da
sensibel.
Fäkalvariablen da und Wörter in den Mund zu nehmen. Was vielleicht noch okay sein ist, aber trotzdem würde ich es nicht online
stellen. Der Mannschaft hat es ja eh nicht verstanden. Also von daher, und Spaß beiseite. Ich will es ganz ehrlich sagen. Also ich mache das mal, man kann es ja auch nochmal motivational aus pädagogisch, psychologisch und soziologischer Sicht betrachten. Das diente halt wirklich aus meiner Sicht einer Herabwürdigung und sozialwissenschaftlich eine Abwertung des Gegners, um so ein falsches Überlegenheitsgefühl zu entwickeln und zu vermitteln. Ja, warum falsch? Weil man sich so einerseits nicht auf das eigene Selbstbewusstsein fundiert oder abzielt und andererseits auch nicht auf die realistisch passende Aufgabe oder Herausforderung einstellt, sondern durch die Abwertung die Herausforderung kleiner macht, als sie ist. Und ja, das ist kein fruchtbarer Appell an das eigene Selbstbewusstsein aus meiner Sicht. Und zwischendurch kann man auch so aussagen, wir müssen gewinnen, egal wie. Das gehört ja alles dazu. Aber das war alles so, also für zu dem Zeitpunkt einen deutschen Meister und für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, für mich schon ein bisschen, ich will es nicht falsch sagen, kritisch und durchaus auch überraschend. Ich fand es ein bisschen schwach. Und zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, waren sie deutscher Meister noch. Und ich wiederhole, warum spielt das eine Rolle, dass Christopher Wittig ist ja nicht nur, der Christopher Wittig ist ja nicht nur Kapitän Hohensteins, sondern ich will es wiederholen, der mittlerweile Nationalmannschaft. Und mit dieser Vorbildfunktion darf das aus meiner Sicht nicht passieren und vor allem, wie du sagst, nicht öffentlich werden. Also er soll alles machen in der Kabine, aber öffentlich werden ist dann für mich zu sensibel das Thema. Und ich finde das, weil man, er hätte ja auch alles andere sagen können, aber das soll dann, es wirkt respektlos und
also da sollte man schon nochmal in den Dialog gehen in der DFB. Im Hintergrund und das aufarbeiten und reden, dass das so, glaube ich, keine gute Vorbildfunktion ist für den Futsal, auch nach außen, weil dann natürlich auch wieder
größer machen, als es ist. Ne?
Ja,
aber es ist halt für Gleichaltrige und für zukünftige Generationen ist das keine Werbung für diesen Sport, finde ich. Und sorry, Christopher Wittig, so gut ich die Entwicklung der letzten Jahre auf dem Feld finde, das war ein mindestens respektloser, in mancher Wahrnehmung sogar beleidigender Griff ins Klo. So. Und so schön und so gut das Ganze produziert wurde, das Image-Video, der verbale Hauptdarsteller taugt halt da nicht als Vorbild für unseren Sport, aus meiner Sicht. Das ist das Sensible dahinter, wenn es öffentlich wird. Und fand ich nicht gut. Und dass man das so veröffentlicht, scheint halt so da auch, dass da keine Sensibilität vorherrscht.
Die Watschen, die Watschen ist raus.
So. Ja, meine Güte.
Lass mal weitermachen. So, wir sind schon 22 Minuten drüber.
Warm-up ist fertig.
Komm. So, komm, mach mal den ersten Pieper. Wo haben wir denn den ersten Pieper hier? Wo hab ich denn mal unseren Buzzer? Da ist unser Buzzer.
Wir hatten einen
Anstoß. So. Ja, weiß nicht, willst du? Soll ich?
Du hast
schon den Vorlauf für mich gegeben eigentlich. Dann lass mich starten.
Ja, hau raus. Du bist
okay. Dran. Du hast es ja so ein bisschen angeteasert schon. Vielleicht, es hat nicht jeder direkt mitbekommen. Denn du hast darauf hingewiesen, dass die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim jetzt umbenannt wird.
Mhm.
Und das möchte ich mal als Ausgangspunkt für eine Diskussion um die Selbstverständlichkeit des Futsals führen. Nochmal vielleicht ein bisschen genauer. Also der Verein, der Basisverein heißt ja auch TSG 1846 Mainz-Bretzenheim. So, dann hat man zwischendurch eben TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Futsal geführt. Genau. Und jetzt war auch die Frage, TSG Mainz 46 Futsal zu machen. Aber die Jungs haben sich ganz klar dafür entschieden, nein, wozu brauchen wir denn einen Futsal-Zusatz im Namen, wenn wir in der Futsal-Bundesliga spielen? Genau. Also ist ja logisch, dass dort alle Futsal spielen. Und da ist mir auch erstmal klar geworden, ja stimmt, das führen ja doch einige im Namen. Und also, die Frage ist ja wirklich, warum, wo macht es rechtlich Sinn, wo macht es inhaltlich Sinn, aber wo ist es einfach, da versteckt sich der Futsal zu sehr unter der Fußballhaube oder auch unter der Haube des Basisvereins, was er halt eigentlich gar nicht muss.
Ja, also schön, dass wir das jetzt hier für Mainz gerade posten oder raushauen. Du hast schon recht. Es war ja vorher einfach nur wieder dieser typische, wie auch bei Fortuna Düsseldorf Futsal, einfach Zusatz Futsal als Abteilung. So, und man hat sich also dagegen entschieden. Man hat gesagt, man verkürzt das sogar. Und ich finde, aus meiner Sicht, wir können ja mal gleich auch einen Überblick geben, wie die Mannschaften alle heißen in der Bundesliga. Aber lass uns mal bei Mainz bleiben. Das ist aus meiner Sicht eine richtig gute Entscheidung. Es ist ein richtiger Weg weg vom Fußball hin zu einen richtigen Futsal-Habitus, also ein Verständnis, eine Wahrnehmung, eine Überzeugung für diesen Sport. Denn man ist ja auch bundesweiter Futsalvertreter der Stadt Mainz und des Rhein-Main-Gebiets bzw. der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Also das heißt, man stellt also erst klar Bretzenheim aus dem Namen raus, das ist die Stadt Mainz. Und jetzt ist halt die Frage, der Zusatz Futsal als Abteilungsnamen, der kann hier für Mainz auf jeden Fall als überflüssig bezeichnet werden. Ich frage mich auch, es hat sich ja früher so eingebürgert, hat sich das ja, weil man unter einem Fußballverband zumeist im Fußballverein oder in einem großen Sportverein als Abteilung gestartet ist. So, wenn es dann vor allem im Verband losging. Da braucht man eine Vereinszugehörigkeit und ja, die heutigen Bundesliga-Vereine, da sind 8 von auf jeden Fall Abteilungen in einem größeren Verein. Und da muss ich jetzt mal, ich bin jetzt mal wieder ein bisschen hart. So, aus meiner Sicht ist das eine Art, dieser Zusatz des Futsal im Namen als Abteilung ist für mich so eine gewisse Unterordnung oder Unterwerfungszusatz im Namen, der viel zu deutlich auf die Fremdsteuerung durch den Dachverein, den Hauptverein, den Gesamtsportverein, Fußballverein deutet, je nachdem. Daher sehr gut von Mainz gewählt, aus meiner Sicht, den Zusatz Futsal wegzulassen, den Namen sowieso zu kürzen, habe ich ja gerade gesagt, warum das wichtig ist. Ist kurz und knackig und wird dem Interessenten die Erkenntnis Futsal, die Erkenntnis Futsal über den Kontext der Bundesliga selbstständig erschließbar. Der wird das selbst erschließen, dass das Futsal ist. So, das befriedigt, und jetzt komme ich mal ein bisschen mit so ein bisschen psychologischer These, das befriedigt das Bedürfnis nach Eigenerkenntnis und Neugier und somit auch das Bedürfnis nach Bestätigung, dass man sich selbst bestätigen kann. Ne? Was man sieht, bestätigt man sich. Und das ist geil. Das erweckt wieder Neugier und das macht attraktiv den Sport.
Du bist ja Psychologe. Ist es vielleicht auch der Ausdruck?
Ich bin Erziehungswissenschaftler offiziell.
Ja, aber du bist Psychologie, Soziologie und
Pädagogik.
Aber kann es nicht auch sein, dass eben der Basisverein, solange er dieses Futsal da haben möchte, sich nämlich nicht sicher ist? Also ein Ausdruck von, naja, eigentlich stehen wir nicht dazu. Weil wenn es schief geht, ja, das war hier Futsal, das sind wir nicht.
Ja, genau. Und oder? Jetzt, das war ein Zeichen, ist auch ein Zeichen damit. Man hat sich eigenständig benannt. Man hat den Basisverein aber nicht verleugnet, der TSG, aber man hat sich größer gemacht als den Basisverein, weil man hat sich auf die Stadt Mainz bezogen. Man ist Mainz, ist Futsal. Futsal ist, also der TSG ist Futsal in Mainz und der Metropole Frankfurt-Main. Franco-Rhein-Main, Rhein-Main-Gebiet und so weiter.
Hast du 5 Städte erfunden in dem ganzen Satz?
Ja, aber was ich sagen will, ist einfach, das macht den Sport attraktiver, wenn man nämlich selbstständig den Futsal für sich dadurch als Erkenntnis kriegt. Und das erweckt ein tieferes Interesse und somit auch intrinsisches Interesse. Ne? Als Ökonom könntest du jetzt sicherlich sagen, das würde ein Konsumbedürfnis irgendwie erwecken können. Aus pädagogischer Sicht wäre hier aus meiner Sicht nicht nur der Konsum, sondern vor allem die Neugier im Mittelpunkt. Das ist der Türöffner zu allem. Vereinfacht gesagt, es öffnet sich die Tür zum Futsal dann in einem, in einem und nicht durch einen äußeren Namenszusatz, sondern in einem Namen. Und somit ist das dann wirklich ein aktives Teil, oder man kann sich auch selbst zum aktiven Teil, weil man sich ja selbst reindenkt, zur der Futsalkultur machen und fühlt sich nicht als passives Teil einer Fußballkultur.
Ja, genau. Aber das so, ist für mich halt der Ausdruck, dass dieser Basisverein noch nicht dahinter steht. Nehmen wir mal die Bonner Futsal Lions. Ja, so, ich meine, Lions da so ein bisschen Zusatz aufzubauen, ist ja vielleicht ganz schön. Aber warum heißt das dann nicht Bonner SC Lions?
Ja,
SC-Lions. Warum muss da Futsal stehen?
Es gibt ja auch noch bessere Beispiele im deutschen Futsal, da komme ich gleich drauf. Aber wichtig ist für mich einfach noch, diese Erkenntnis, dieser eigenständige Erkenntnisgewinn erzeugt mehr Bindung zum Sport und das wollen wir doch. Und aus meiner Sicht ist halt für jede Futsalabteilung in einem Sportverein zu überdenken, ob man einfach wie gewohnt den Vereinsnamen plus Futsal-Zusatz wählt oder wie Mainz beispielsweise einfach den Namen der Futsalabteilung im Verein abgrenzt, aber nicht die Identität verliert, sondern eine eigene Identität mit reinsteckt, hier dann sogar den Futsal sogar rauslässt, weil es einfach prägnanter ist. Und ich kann ein Beispiel noch, perfekt finde ich zum Beispiel bei den HSV Panthers, wie die das gemacht haben. Das ist für mich vom Namen her eine super Symbiose eines großen Sport- und bekannten Fußballvereins mit dem ehemaligen Hamburg Panthers, die so ihre Identität inklusive Futsalgeschichte und Identität sogar ohne den expliziten Zusatz Futsal mit dem HSV vereinen können.
Ja,
ist super. Die HSV Panthers sind für mich vom Namensklang und man muss sich vorstellen, was verbindet man damit? Ist das genau das, diese Neugier erweckend? Ne, man denkt an den HSV, aber gleichzeitig, wer sind die Panthers? So, und wenn man jetzt noch den Kontext Futsal-Bundesliga kriegt, könnte das, glaube ich, könnte das ein Name sein, der auch richtig, richtig flutscht, so muss man es mal nennen. So. Also das ist richtig geil. Das sind natürlich so Vereine wie Fortuna Düsseldorf Futsal, die sind so ein bisschen lang. Vielleicht nennen sie sich auch bald Fortuna Panthers, ne? Wer weiß, nicht wegen den HSV Panthers, die haben ja jetzt fast einen ganzen Block von dem Futsal Panthers Köln bekommen, vielleicht, nein, das würde ich, also die Panthers würde ich sowieso nochmal vermeiden in der Bundesliga, weil du hast jetzt einen, ne? Aber warum nicht, also jetzt hier mal, ich mach mal wieder ein bisschen Spinnerei, Fortuna Düsseldorf, die könnten sich doch Fortuna Lions oder sowas, oder Fortuna Düsseldorf Lions
nehmen, ja, du könntest dir eine eigene Identität geben,
das da war ja nochmal eine Identität.
Ja, es könnte gut sein. Auf der anderen Seite, solange dort Fortuna Düsseldorf steht, weiß man, dass der Basisverein 100% dahinter steht und auch sein Markenname da reinwirft. Und damit hat man das Commitment des Basisvereins. Das finde ich stark, das finde ich wichtig. Deshalb ist eigentlich die HSV Panthers Sache, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, die Symbiose ist an sich gut. Aber es zeigt auch, okay, beim HSV möchte man nicht, dass man dort als Hamburger SV auftritt. Man ist nicht der Hamburger SV. Nee, das sind die Futsal-Leute. Und das ist so... Was sagt mir das? Auch die Wacker Eagles Futsal. So, warum
heißt das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne?
Man kann sich ja auch ein Branding geben, ohne dass man das verändert. Also wenn die Hamburger, es wird einfach Hamburger SV heißen. Und als Zusatz, als Claim, die Panthers von der Elbe. Und dann kann auch Futsal rein. Die Futsal Panthers von der Elbe. Ist aber nur der Claim. Er steht nicht bei DFB.net. Er steht nicht bei Fußball.de. Es ist, der offizielle Spielname ist Hamburger Sportverein. Das finde ich ein wichtiges Statement. Das war uns auch, ist auch bei Fortuna Düsseldorf ganz wichtig, dass das da auch so steht, dass man so auftreten kann. Was anderes ist natürlich auch nach einer Außenkommunikation, da müssen wir unterscheiden zwischen, was steht bei DFB.net oder bei Fußball.de, was also die offizielle Nennung. Das kann ja abweichen. Man kann sich
einen anderen Namen geben. Die Mannschaftsnamen kannst du Billo Bongo hinschreiben.
Genau, das wissen aber nicht alle. Das wissen auf jeden Fall nicht alle. Also
spätestens in der Bundesliga.
Wir könnten jetzt einfach bei DFB.net Fortuna Düsseldorf in der Futsal-Liga schreiben wir einfach hin die Futsal-Lingos, die Futsal-Knus. Ja,
so, da könnt ihr einfach hinschreiben. Futsal-Club können wir auch nennen.
Futsal-Knus Düsseldorf. Und Das geht. Ja. Was anderes ist natürlich in der Außenwirkung, in der Kommunikation. Wie tritt man dort auf? Ja. Da muss man, glaube ich, schon herausstellen, wenn man auch noch dieselben E-Mail-Adressen hat des Basisvereins und hat die Endung des Basisvereins, dass dann irgendwo Abteilung Futsal steht, dass man das auch nach außen hin sieht. Ja, das ist was anderes, dass man die Abteilung einmal kommuniziert in der rechtlichen Kommunikation der Abteilung.
Ja.
Aber bei DFB, nicht, und Fußball.de finde ich es viel besser, wenn dort der Name des Basisvereins steht als klares Statement oder so ganz nett gemacht wie bei Mainz eben, ohne dass man das zu stark verfällt, weil eigentlich hat man ja jetzt nur Bretzenheim weggelassen.
Ja, aber guck mal, du hast ja gerade auch jetzt nochmal eine andere Perspektive gezeigt, die ich auch interessant finde. Man kann es in verschiedenen Perspektiven wirklich betrachten. Du sagst jetzt gerade noch der Claim oder ein Slogan oder sowas, der dann einfach immer nachgeführt wird. Wäre zum Beispiel bei den HSV Panthers total geil noch, wenn da irgendwas mit Futsal drin ist. Ich glaube, Mainz, also sowieso, es wäre auch total interessant, was für Slogans sich jetzt die Bundesligisten noch so also mit draufziehen. Ich kenne ja den Slogan vom MCA Futsal Club. Seite an Seite beispielsweise. Es gibt dann aber, da ist im Namen halt schon, es ist ein eigenständiger Futsalclub, da ist Futsal schon drin. Das ist
was anderes, genau.
So, aber jetzt der Claim bei den TSG 1846 Mainz und der Slogan im besten Fall, der dann irgendwie Futsal in Mainz oder irgendwie sowas, da wo der Futsal mit drin steckt, was man wirklich als Werbeslogan auch weiterführt und das wirklich in eine Symbiose bringt. Und das hat dann wirklich, das hat dann Potenzial und das wiederholend werbend bleibt hängen. Und das ist halt das Interessante. Welcher Claim, welcher Slogan bleibt hängen? Und aber lass uns, ich wollte mal einen Überblick geben. Es gibt ja in der Bundesliga tatsächlich nur zwei reine Futsalclubs. Also das sind einmal der MCA Futsalclub Sennestadt. Hier könnte man sich überlegen, ob man sich nicht einfach MCA Futsalclub Bielefeld nennt. Also auch diesen Schritt wie Mainz, zack, die Stadt Bielefeld.
Aber da ist man ja der Basisverein. Das ist ja was ganz anderes, eine ganz andere strategische Entscheidung, wenn man selbst der Basisverein ist.
Das kannst du als Verein sogar selbst machen. Ne? Und der Stuttgarter Futsalclub, das sind die zwei einzigen reinen Futsalclubs in der Bundesliga. Dann hast du natürlich Abteilungen wie HOT 05 Futsal im Hauptverein VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. Also auch da gab es schon eine Namensänderung, HOT 05 Futsal. Auch das hat auf jeden Fall mehr Kick als Hohenstein. Dann 1894 Berlin Futsal im Hauptverein BFC Preußen Berlin 1894. Also da ist auch wieder
dieser Futsal. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja die
Trennung. Ist ja nicht mehr, sorry.
Nein, das ist ja die Trennung. Also, das ist ein Trend. Das muss man kurz gucken. Also, 1894 müsste ein eigener Verein sein.
Ah, sehr cool. Dann haben wir schon dritten. Das ist ja sehr geil. Das habe ich jetzt, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber gut, dann hast du halt natürlich. Ja, schau mal nach. Ich mache ein bisschen weiter hier. TSV Weilendorf Futsal im Hauptverein TSV Weilendorf. Also auch da vielleicht. Also da.
Aber steht da Futsal bei DFB.net? Bei Fußball.de?
Ja, da stand irgendwie so. Das muss man gucken. 1894 Berlin
Futsal. Bayer Uerdingen macht auch. Bayer Uerdingen Futsal. Also warum? Ja, also warum muss
ja aber gut, wir reden jetzt über die Bundesligisten. Ne? Da hast du TSV Weilendorf Futsal im Hauptverein TSV Weilendorf. Da könnte man sich auch noch was sicherlich mal Cooleres überlegen. Ne? Also, ne, sind zwar bekannt.
Aber warum willst du was Cooleres? Warum? Was
jetzt ist die Frage. Genau, macht man jetzt, also wegen dem Zusatz Futsal einfach. Die Frage ist halt, kann man das über einen Slogan, über ein Maskottchen oder sowas, ne? Vielleicht planen die ja sowas, man weiß ja nicht. Aber lass uns einfach mal in dieser Struktur vergleichen. Wir haben jetzt gerade Strukturvergleiche. Dann haben wir die HSV Panthers im Hauptverein Hamburger Sportverein. Futsal Club Penzberg im Hauptverein 1. FC Penzberg, glaube ich. Fortuna Düsseldorf, okay, Futsal im Hauptverein Fortuna Düsseldorf. Und dann hast du gerade schon erwähnt, Wacker Eagles im Hauptverein, SC Vorwärts Wacker 04 Billstedt aus Hamburg. Also da ist Wacker Eagles schon auch, ich finde, knackiger. Gut, aber da hast du jetzt also, wenn ich das richtig verstanden habe, 2 bis 3 reine Futsalclubs und 7 bis 8 Abteilungen. Und die Abteilungen haben, wenn ich mir das so anschaue, hier und da auch auf jeden Fall noch Potenz für sowas. Und Mainz, um das einfach mal jetzt auch zu sagen, haben es, finde ich, gut gemacht. Also muss ich einfach sagen, das ist ein guter Schritt. Könnte auf jeden Fall Wirkung erzeugen. Ne? Also, und wenn du dir so international anschaust.
Aber nehmen wir Beispiel Billstedt. Warum nennt sich nicht der ganze Verein Wacker Eagle um? Der Name ist mega. Ich finde den Namen Wacker Eagles geiler Name. Ist ein das geiler Name.
So. Solange die Futsal-Bundesliga noch nicht läuft, ist die Kultur noch nicht da und man muss halt verstehen, wenn man aber dann also Wacker Eagles in einem Verein Bundesligist ist, so, dann, und da kommt Aufmerksamkeit, vielleicht auch mal ein Erfolg, dann hast du gleich einen sozialen Status. Du kriegst einen sozialen Status, das ist DFB-Ebene Bundesliga, wovon der Hauptverein sicherlich im Fußball träumt. So. Und das ist, es verrücken sich auch Verhältnisse. Es verrücken sich, halt, wie gesagt, von sozialen Status, Position bis hin auch zu vielleicht auch hier und da ein Machtverhältnis. Und das wird auch spannend zu sehen in der Bundesliga, wie diese Futsalabteilungen in dem Verein tatsächlich diese Verhältnisse verrücken mit der Bundesliga. Das wird total interessant. Und ob sich dann auch die Namen wandeln oder vielleicht sogar ausgliedern, du hast ja auch schon, wir haben ja schon darüber gesprochen, gliedert man sich vielleicht sogar auch in andere juristische Form aus, weil bisher sehe ich hier primär halt EVs. Ne? Und das ist auch spannend. Also die Bundesliga könnte hier richtige Strukturverhältnisse in Bewegung bringen auf jeden Fall. Und davon gehe ich auf jeden Fall aus, dass da Bewegung entsteht und vor allem sich jetzt in Bundesliga-Marketing-Ebenen bei dem Verein sicherlich auch mal ein Slogan oder ein Claim kommt oder kommt wie in Mainz der Name auf jeden Fall umstrukturiert wird, damit du perfekt in die Bundesliga vom Namen startest und sozusagen eine Marke werden kannst.
Ja. Jetzt mal nachguckt bei 1894, das ist tatsächlich ein eigener Verein, der ist 1894 ausgeschrieben e.V., also seit 2017, ist also drei eigene
Vereine. Ja, so cool, drei reine Futsalclubs, ist die Minderheit, ne, natürlich.
Bei St. Pauli weiß ich auch noch, bei St. Pauli wollte man auch, dass es extra so ein bisschen abgetrennt ist. Und das ist halt schade. So, das heißt, der Basisverein, das wird auch bei Eintracht Braunschweig Futsal genau dasselbe Problem gewesen sein. Man will es eigentlich nicht. Ja, man macht da mal so mit, aber man steht nicht so richtig dahinter. Also wenn man diese Abtrennung haben, schreibt bitte überall hin Futsal. Das ist nicht Eintracht Braunschweig. Wir sind nicht Eintracht Braunschweig, auch wenn unser Eintracht Braunschweig-Logo überall ist. Es ist wirklich, das ist zwiegespalten, finde ich. Das muss man klarer machen. Wenn man es macht, macht man es voll zusammen.
Wir haben ja auch schon mal über diese Probleme von Futsalabteilungen in größeren Fußballvereinen gesprochen und da ist ja auch mit Fortuna Düsseldorf bei Facebook diese Problematik, dass du da keine eigene Facebook-Seite hinkriegst oder da Probleme gab, weil der große Verein dann irgendwie, das muss ja nicht mehr der Verein sein, der das irgendwie meldet, sondern sind da irgendwelche Fans des Vereins, die sagen sich, was sind das denn da für Faker? Und auf einmal ist deine Facebook-Seite gesperrt. So, das ist deswegen ist da vielleicht sogar schon besser, wie die HSV Panthers, sich HSV Panthers zu nennen und nicht Hamburger Sportverein Futsal. Das ist halt, oder Hamburger
SV. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ne? Ja, machen wir eine Dreierstufung. Also Hamburger SV Futsal wäre am schlimmsten, weil das sagt mir, okay, ihr wollt eigentlich nicht, dass wir dabei sind. HSV Panthers ist so die Zwischenlösung, finde ich, aber hört sich am coolsten an. Ja, ist knackig. Wäre halt schön, wenn es der Hamburger SV auch Panthers nennen würde. Und wenn er nur HSV stehen würde, Hamburger Sportverein, wäre es so die klarste Message, dass der Basisverein dahinter steht und dass man wirklich auch als HSV in Struktur, in Identität dort auftritt und dass auch mal so Marcel Jansen sich da trifft, da mal
zeigt. Ja, das wäre dann so der Mainz-Schritt, wie Mainz es jetzt gemacht hat. Mhm. Ja, aber ja, interessant. Aber ich würde jetzt zum Beispiel den HSV Panthers einen entsprechenden Slogan oder einen Claim halt hinzufügen lassen, damit das wirklich so eine. Ich finde das geil, dass sie eine eigene Identität da drin haben. Es sind sowieso ein Verein oder eine Abteilung, wie auch immer, die schon seit jeher immer mit einem gewissen Eigensinn an die Sache rangegangen sind. Und ich glaube, wenn die noch einen geilen Claim oder einen Slogan hinkriegen für falls da noch keiner ist, ne, vielleicht übersehen wir auch was. Aber dann finde ich, das ist ein Mittelweg.
Halbzeit, Sebastian.
Wow. Der ist ein Mittelweg, der aber dann da auch wirklich fruchten kann. Und ich bin auch gespannt, was in Mainz beispielsweise jetzt für einen Slogan kommt. Weil wenn der Futsal beinhaltet, hast du wirklich das Paket.
Claim.
Dann hast du
die Slogan Video. Sagt man nicht mehr, man sagt Claim. Claim,
Slogan, ja, egal. Die Zuschauer und die Hörer wollen ja auch einfach mal ein bisschen verschiedene Begriffe hören. Ne? So, ja, gut. Das war schon die Halbzeit?
Ja, genau. Ja, das war's. Thema gut abgearbeitet. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen heute hinten dran, weil wir so lange News hatten. Deshalb würde ich sagen, wir starten hier direkt. Heute machen wir so eine richtig schnelle Halbzeitpause. Ja, einfach direkt rüber. Die Halle ist im Anschluss noch gebucht, weißt du? Also, das noch manchmal von früher, wenn die Hallen noch gebucht waren, so, nee, wir müssen jetzt hier schon auf die Tube drücken. So. Da kommen schon die Nächsten, die stehen dann schon draußen und klopfen schon an die Tür.
Oh, voll nervig.
Ja, so. Ich meine,
das war früher mit den Hallenzeiten. So.
Du bist.
Boah, ja, zweite Halbzeit. Ich hatte mir so zwei, drei Sachen überlegt, über die man sprechen könnte. Wir haben ja beim letzten Mal so diese DM-Top-Team-Ebene gehabt in der Halbzeit oder in der ganzen Spielzeit. Das war echt eine Ausuferung, aber hoffentlich interessant auch für alle. Aber ich habe mir gedacht so, ich bin zum Beispiel ein großer Sportfan auch früher während meines Studiums der NBA gewesen. Ne? Und da gab es diese sogenannte NBA Hall of Fame, die kennst du bestimmt. Und es gibt ja in vielen Sportarten die Hall of Fame. Auch beim DFB gibt es übrigens die Fußball Hall of Fame mittlerweile, seit 2018 oder sowas. Da ist dann so jemand wie Franz
Beckenbauer. Jogi Löw ist nicht mehr dabei.
Kann man auch rausgelöscht werden. Ja, aber ich kann dir auch sagen, warum nicht. Aber ich habe mir gedacht so, ey, Wir suchen ja so neue Formate und auch sonst was. Was können wir während der Bundesliga oder auch jetzt so machen? Aber wäre das nicht eine Idee, eine Hall of Fame des deutschen Futsals zu gründen? Wir sind jetzt, wir gehen aus einer alten, einer Pionierepoche hinüber in eine neue Epoche der Bundesliga. Mhm. Könnte man nicht mal reflektieren, wer und warum vielleicht sogar heute schon in eine Futsal Hall of Fame, eine deutsche Futsal Hall of Fame kommen könnte?
Ja.
Ich habe mir dazu mal die Kriterien angeschaut. Also erstmal, wer kann in eine Futsal Hall of Fame kommen? Das könnten Spieler.
Wer definiert das jetzt? Du oder ist das eine Wikipedia-Definition von Hall of Fame?
Nee, ich habe das mal recherchiert. Ich habe verschiedene Definitionen zusammengefügt. Ich kann ja sagen, wie die Zeiträume in verschiedenen Sportarten sind. Und wir können uns ja mal hier so ein bisschen darüber unterhalten. Aber wer kommt in eine Hall of Fame? Das wären dann zum Beispiel Spieler, Trainer, Funktionäre, Schiedsrichter übrigens auch und Förderer des Sports. Und zusätzlich auch noch ausgewählte Mannschaften und insgesamt alle für außerordentliche Leistungen für den Sport auf nationaler wie auch internationaler Ebene. Na, und das wäre sozusagen die Zielgruppe und warum für außerordentliche Leistungen, die müsste man natürlich definieren. Dafür gibt es übrigens auch überall dann eine Jury, also wir bräuchten noch ein paar Leute neben uns beiden hier. Ja, es muss nämlich dann, also wie man das abstimmen würde, würde man zum Beispiel, man würde Vorschläge liefern oder sammeln und dann würde eine Fachjury, die übrigens mindestens zweistellig sein sollte, weil es wäre eine Vorstellung und Begründung zu einer vorgeschlagenen Person oder wie ich es gerade genannt habe. Und dann würde per Stimmabgabe eine Mehrheit erzielt werden müssen für die vorgeschlagene Person. Und damit wäre sie dann demokratisch in die Hall of Fame aufgenommen, wenn es eine Mehrheit gäbe. Das erstmal dazu. Und das zeitliche Kriterium wäre übrigens immer so eine, also ich habe jetzt mal den Durchschnitt ausgerechnet und für den deutschen Futsal vielleicht auch ganz passend, eine früheste Aufnahme in einer deutschen Futsal Hall of Fame wäre im vierten Jahr nach der Beendigung der aktiven Karriere. Das wäre mein Vorschlag, weil im Fußball wie auch in der NBA, das ist immer so ein Zeitraum zwischen 3 und 5, nehmen wir die Mitte, nach der Beendigung, im vierten Jahr nach der Beendigung der aktiven Karriere. So, und jetzt, Daniel, möchte ich mein Gespräch mit dir mal öffnen.
Aber immer ganz ehrlich, die sind doch alle noch aktiv. Also die ganzen
Wesen sind ja. Überleg doch mal, wer denn jetzt hier mal in der nahen Vergangenheit oder auch schon fernen Vergangenheit schon also diese Kriterien erfüllt. Also zumindest Karriere beendet. Ne? Also, und wer dann überhaupt auch für außerordentliche Leistungen hier reinkommt. Ne? Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, ne? Wer denn heute. So, ich muss jetzt. Daniel, bist du noch da? Ich höre dich nicht. Aber die Zuschauer, jetzt bist du wieder da. So, der hat sich Chips geholt.
Nein, ich habe keine Chips geholt, aber ich habe jetzt, ist mir eingefallen, für den
Knister,
jetzt
nochmal vorher sagen neuen Knister
ich habe mir natürlich Podcast. Mein DFB Futsal Cup 2011
ja,
Stadionheft, okay. Hallenheft geholt. Damals am Nürburgring, ich war ja selbst live vor Ort, ja, vorne ja. Auf dem Cover wie ein Top-Superstar. Man wusste damals nicht, ist es Michael Ballack? Oder ist es Benjamin Sahel?
Ja, das auch.
Super, war damals, wer damals am Nürburgring war, für mich bis heute fast auch damals im Castello, das war auch schon ziemlich geil, aber von der Aufmachung, vom Setting her mega organisiert, aber kaum Zuschauer, weil der Nürburgring ist ja wirklich im Niemandsland.
Ja, da war leider nicht viel los, ich kann mich erinnern. Aber gut, Daniel, jetzt kommt meine Frage an dich. Wenn man heute Vorschläge machen könnte, welche Spieler, Trainer, Funktionäre oder Förderer des Sports oder auch welche Mannschaften, welche könnten denn für dich überhaupt mal diskutiert werden? Wer könnte in eine deutsche Futsal Hall of Fame? Denk an Spieler, an alle anderen. Einfach mal an Förderer, vielleicht auch als an Außenstehende.
Also sagen wir natürlich, ist schwer, weil wirklich viele da noch aktiv sind oder noch nicht so lange aus dem Futsal ausgetreten sind. Stichwort natürlich Nils Klemms, Timo Heinze. Die werden es nach der Definition, haben viel für den Futsal gemacht, jeder auf seine eigene Art, auf eine andere Art. Aber die werden ja nicht dabei, solange sind die ja noch nicht aktiv weg. Timo seit anderthalb Jahren, Nils seit 2 Jahren.
Vorschläge.
Also. Also müssen wir ja weiter zurückgehen in die DFB, in die Anfangsjahre. Aha. Und deshalb habe ich mir dieses Heftchen geholt, weil dann kann man sich nochmal gut vor Augen halten. Aber man muss ja sagen, damals das DFB All-Star-Team, wer noch damals noch nicht im Futsal war, es gab also vor 2016 schon ein DFB All-Star-Team. Das hat auch regelmäßig gespielt zur deutschen Meisterschaft. Nur das war eben auch so ein bisschen das Bizarre, dass gerade die Teams im Finale, die Spieler der besten Teams, nicht Teil des All-Star-Teams sein können, weil die mussten also ja dann so ins Finale spielen.
Best of der Halbfinalmannschaft.
Ja, ja, und hier damals nochmal ins Bild zu rufen, ins Bild zu zurückzudenken, war eben Holzpfosten Schwerte gegen Kroatia Berlin, die jetzt auch wieder im Berliner Futsal aktiv sind. Und die standen eben im Finale und das Vorspiel dazu war eben Deutschland gegen Kroatien. Aha. 11-1. Das war so unfassbar klar, das Spiel. Da hat man gemerkt, okay, das geht weit zurück. So, jetzt habe ich weit ausgeholt. Jetzt also zu meiner.
Nimm meinen Namen, komm.
So, also von wem ich weiß, wer damals eben so ein kleiner Star war in der Szene und der komplett verschwunden ist, und das müssten jetzt auch fast 4 Jahre sein, ist Kevin Reinhardt.
Er kann aber nicht viel geleistet haben, wenn er auf einmal weg war.
Ja, ich weiß auch
aber Kevin Reinhardt, der war ja sogar in Tschechien, glaube ich, Profi.
Ja, ne? Ich weiß nicht, wo Kevin Reinhardt hin ist. Jetzt habe ich mich auch nicht vorbereitet. Vielleicht spielt er, kickt er noch irgendwo. War eben damals dann noch in Stuttgart ja eben aktiv bei Brothers
Keepers. Genau. Ja, und Nafi und so weiter. Da hat er die deutsche Meisterschaft
gewonnen. Nafi, Stuttgart dann noch. Ja. Das würde ich sagen, ist für mich erst, den würde ich mal aufnehmen, einfach weil das damals, als ich angefangen habe mit Futsal, so ein Name war. Ein Vorschlag. Mein erster wäre, wenn ich mir diese Liste hier angucke, und der Kevin war eben Teil dieses All-Star-Teams gegen Kroatien, wäre Kevin.
Mhm. Okay.
Jetzt bist du dran.
Interessant. Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, Daniel.
Ja, du hast ja die Frage gestellt.
Ich habe mir natürlich auch direkt mal angeschaut und ich sage dir ganz ehrlich, all die Namen, die
nur du einen, genannt Sebastian, hast. Nur einen, nicht 20.
Ja, ne? Aber all die Namen, die du genannt hast, alles Pustekuchen. Gehört keiner nach diesen Kriterien da rein. Aber es gibt einen, tatsächlich einen im deutschen Futsal, der aus meiner Sicht da reingehört. Und jetzt halte ich fest. Alles festhalten.
Viktor Gruber vom TSG Kolbmoor.
Nein. Onur Ulusoy. Das ist eine Granate bisher in der deutschen Futsalgeschichte. Warum? Erstmal kurz zu seiner Person. 1986 geboren, heute ist 34.
Macht er eine Doku?
Nein. Ich hab mal recherchiert. Ich habe wirklich geschaut, welche Spieler können nach diesen Kriterien heute schon Futsal Hall of Fame. Also du kannst später natürlich, wir können über Nils Klems und über Timo Heinze und über Peter was auch immer sprechen. Aber lass uns mal Tacheles sprechen. Der hat sein Karriereende 2017 bekannt gegeben. Da war er übrigens 30 Jahre. Also ist jetzt im vierten Jahr nach der Beendigung seiner aktiven Karriere. Und der hat die HSV Panther, die Hamburg Panthers damals gegründet, hat mit dem Verein 13 Titel geholt, war der Gründer, wie gesagt, hat mit dem HSV Panthers die bis heute unerreichten 4 deutschen Meisterschaften geholt, war in Finalspielen immer entscheidend, mitentscheidend, sehr guter Aktiver, also in der Hinsicht war immer der Kopf auch mittlerweile der Mannschaft, ist also deutscher Futsal-Rekordmeistermacher. Und ferner hat er mit den HSV Panthers als bisher einzige deutsche Mannschaft im Jahr 2016 die Elite-Runde der UEFA Futsal Champions League erreicht und in der Hauptrunde, im letzten Spiel, in letzter Sekunde sogar den entscheidenden 4-3-Siegtreffer gegen Göteborg erzielt. Das war aus meiner Sicht, und da ohne Timo Heinze hier mit seinem ersten Tor im offiziellen Länderspiel schlechter zu machen, aber das war für mich sicherlich der bisher wichtigste Treffer des deutschen Futsals. Den hat er auch noch gemacht. Und zudem, wie gesagt, zahlreiche wichtigen Tore und Vorlagen in wichtigen Spielen wie Finals für sein Team gemacht. Und außerdem war für mich Ulusoy, also ich habe mir auch schon persönlich und so weiter, kenne ich ihn ja, aber einfach auch so, wenn man ihn von außen, aus der Öffentlichkeit kennt, eine Persönlichkeit. Für einige wirkte er sicherlich auch hier und da mal ein bisschen abgehoben, ne? HSV Panthers halt oder Hamburg Panthers, die haben halt auch manchmal so einen kleinen Stich nach oben, würde ich sagen. Aber eins muss man einfach zugeben, Ulusoy hat nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz seine Meinungen und Standpunkte vertreten, ja, öffentlich, auch gegenüber Verbänden bis hin zum DFB.
Allein die Schuhe waren doch schon Hall of Fame. Hat nicht ja. Onur, nicht Onur,
Doch, Onur.
Onur immer mit Chucks gespielt?
Also sah das raus. Cool, am Ende Schuhe, hat er die Joma Topflex getragen, so ein bisschen Joma.
Okay, das war dann
mal so. Ja, kann ich mich noch erinnern. Ja, aber der war halt keiner dieser in der Zeit, auch in den letzten Jahrzehnten. Da gab es so viele Opportunisten und ich will ja niemanden da in die Pfanne hauen. Aber der war kein typischer Opportunist der Anfangszeit oder dieser Zeit des deutschen Futsals. Und ja, auch mit der Nationalmannschaft hat er hier und da wirklich auch Kritik geäußert, war auch nominiert für Nationalmannschaften, also in diesen Vorlaufzeiten mit Paul Schumann. Aber er hat diese Kritik in Kauf genommen, dass er beispielsweise dann auch nicht mehr für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft berufen wurde im Nachgang. Ja, Aber ohne Scheiß, der hätte dort ein ganz, ganz wichtiger Spieler sein können. Vor allem in der Anfangszeit mit dieser Mentalität, die er an den Tag gelegt hat, mit den Erfolgen, mit den Erfahrungen, die er im deutschen Futsal schon hatte. Wurde zwischenzeitlich noch für die türkische Nationalmannschaft berufen. Ja, ja, aber
stimmt, das war
für mich ja, richtig. Auf und neben dem Platz bisher die stärkste Futsalkarriere, ja, auf jeden Fall.
Da haben wir doch schon und zwei.
Und ja, also wie gesagt, Uno Ulusoy, der hat angeeckt, hat auf dem Platz Leistung gezogen, hat den ganzen
gute Club Wahl. Bin ich ganz bei dir. Also kannst du entlassen, halt brauchst gar nicht weiter zu motivieren. Nee, hat er seinen Platz gefunden. Ja. Wen haben wir denn noch?
Für mich geht da, wenn ich überhaupt über irgendeinen spiele, geht nur Uno Ulusoy aktuell. Das, wenn ich jetzt denke, wir machen nur Hall of Fame, der Erste, der rein muss, Uno
Ulusoy. Okay, gut, aber wenn wir so vorwärts gehen, dann sind wir in 10 Jahren, haben wir noch keine 10 Mann zusammen. Also,
ja, aber ja, das ist ja egal. Du Step by Step, ne? Man muss ja füllen. Aber gibt es denn Mannschaften für dich, die vielleicht da schon rein können? Es gibt ja auch Mannschaften, die besondere Leistung für den deutschen Futsal gebracht haben.
Ja, also dann passt hier mein Heftchen eigentlich ganz gut, weil dann würde ich schon das Team von Holzpfosten Schwerte in 2010 bis 2013 damit reinnehmen, denn die Jungs haben auch ich weiß noch, damals auf YouTube, das waren so die ersten YouTube-Videos mit Zuschauern, das waren wirklich die ersten Spiele mit wirklich vielen Zuschauern, mit Antrieb, die damals waren, leider ist natürlich jetzt ein bisschen weniger geworden mit den Jahren. Und übrigens, Daniel Otto, Hall of Fame bei Mr. Futsal. Eigentlich muss Daniel Otto, liebe Grüße, bei uns dabei sein, weil er ja bei unserem Trailer Mr. Futsal dabei ist, weil er ist ja derjenige, der sagt, jetzt habe ich mal den eigenen Jingle vergessen während des Redens. Ruhig am Ball, emotional im Zweikampf. Das war Daniel Otto.
Das ist Daniel Otto, genau.
2013, 2014 bei der deutschen Meisterschaft. Deshalb muss er eigentlich deswegen dabei sein. Geiler emotionaler Typ, habe ihn selbst kennengelernt, hat Spaß gemacht mit Daniel bei Holzpfost. Und das Team, Stefan Kleine mit Rabona, das war doch auch so die Zeit. Das ist schon ein sensationelles Team, Umnitz Klemms, Philipp Oldenburg. Da waren jetzt schon coole Jungs dabei, die auch heute noch teilweise eben mit am Start sind. Und das war eben so die Freundetruppe. Das war so die Freundetruppe, die es geschafft hat, über Kampf mehr zu erreichen, als man vielleicht rein vom Talent, vom Potenzial gedacht hätte. Das wäre mich als Team, dieses Team in den Anfängen der 2010er Jahre, das würde ich vielleicht damit reinnehmen. Hier auch Hall of Fame. SD Kroatia Berlin. Grüße an Almir Drinder. Wenn ihr kennt nicht noch Almir Drinder. Ja, das war
ich glaube,
Almir. Almir, melde dich bitte mal. Wir wollen jetzt
wissen. Wir müssen mal so eine Futsal-Doku machen über die Geschichte des deutschen Futsals.
Oh, das wäre doch schön. Zur Bundesliga?
Ja, vielleicht mal so ein Doku am Anfang. Ja, sehr geil. Von 2004 oder sowas.
Ja, ich gehe hier gerade alle durch. Franz Kawa-Pelz. Sagt ihr denn noch was? vom TSG DJK Kolbmoor.
Ja, irgendwie, also das Namen schon mal gehört.
Franz aber hat immer so eine besondere Stimme gehabt.
Ja.
Glaube ich. Ja. Tamar Dönmetz, der war auch stark. Der war nämlich beim MSV-Team, das war vom Ali Azar, das Team damals.
Ja, das war Hamburger, ne?
Ja.
MSV Hamburg.
Genau.
Ja, sehr interessant. Aber du sagst schon, Holzpfosten Schwerte, sicherlich für mich die besten Vizemeister aller Zeiten, muss man einfach sagen. Also ich kann mich erinnern an das Finale in Hagen war es, in der Arena dort. Alter, das war das wahrscheinlich, das neben den Länderspielen hier und da, sicherlich die geilste Stimmung in einer deutschen Futsalpartie. Wer das Finale gegen die HSV Panthers, was nach Verlängerung verloren wurde dann. Also rein von diesem Beitrag zum deutschen Futsal würde ich da auf jeden Fall so einen Vorschlag auch in die Runde werfen. Rein sportlich gesehen, verzeih es mir, müssten da eigentlich auch die HSV Panthers als Team rein. Vor allem die Mannschaft 2016, die halt die Elite-Runde erreicht hat im UEFA. Das ist ein Ziel, dass da werden sogar jetzt noch die Mannschaften, die jetzt in die Bundesliga gehen, noch mit zu kämpfen haben, in die Elite-Runde zu kommen. Ne? Also das ist eine Leistung, die kann nicht oft genug in der Geschichte auch noch getragen werden, finde ich. Also ich würde auch, wenn ich eine Mannschaft vorschlagen müsste, müsste ich wahrscheinlich auch die HSV Panthers oder die Hamburg Panthers damals erwähnen und als Vorschlag liefern, weil die einfach die sportliche Leistung, natürlich in einer Zeit, wo der Futsal noch sehr viel auch anders war und auch im Aufbruch, aber ganz ehrlich,
vielleicht müssen wir auch den UFC Münster natürlich mitnehmen, der in den ganzen Anfängerjahren 2005, 2006 natürlich ganz viel getrieben hat. Und auch Georg von Köln wäre natürlich einer für die Hall of Fame als Verantwortlicher. Grüße Georg natürlich hat ganz viel gemacht, darf man auch nie vergessen. Georg haben wir ganz viel zu verdanken. Bis heute auch die deutsche Universitätsmeisterschaft, die auch zahlreiche Spieler, ich glaube auch Christian, und Christian kam doch auch über diese Uni-Cup-Sache. Ja,
kam auch zum Futsal dadurch, genau.
Ganz also, wichtiges oder, Puzzleteil. Ja, ich finde, ganz wichtiges Puzzleteil. Wäre für mich einer vielleicht so ein Verantwortlicher, ist er noch aktiv in dem Sinne im Futsal, ja, macht ja auch jetzt
den Traumschutzpunkt, glaube ich. Ja, gut, aber dann ist er trotzdem auf jeden Fall im Blickfeld. Also ja, klar, du hast recht. Also als Funktionär sicherlich in der, vor allem in der Pionierszeit des Futsals, ist das ein ganz, ganz wichtiger Anstoß gewesen, wirklich auch für den Futsal im Westen, wie auch für ganz Deutschland dann. Und ja, auch jemand, der die Verbände immer wieder auch gefordert hat, ne, mit seinen Ideen und auch sicherlich auch hier und da mal als Nervensäge ankam. Aber genau das brauchst du halt bei Verbänden. Die müssen überhaupt erstmal eine Idee kriegen. Und da hat Georg von Köln sicherlich auch häufig, ich sag mal, hat er gegen Windmühlen gekämpft. Aber genau das ist es ja. Genau solche Typen, die gegen Windmühlen kämpfen und sich dann nicht verunsichern oder wie die einfach ihre Standpunkte halten und weitermachen. Solche Typen gehören eigentlich da rein. Auch wenn er natürlich mit dem UFC Münster, wie gesagt, Studentenebene enorm gefördert hat. Auf der Verbandsfutsal-Ebene, ja, da haben andere Player dann übernommen. Aber Studentenebene sicherlich ein ganz wichtiger Vertreter der UFC Münster und auch, wie gesagt, als vielleicht der Pioniersverein des deutschen Futsals. Ne? So, und ansonsten kennst du noch irgendwelche Futsal-Förderer, die irgendwie auch von außen oder sowas irgendwie, hast du da irgendwas, die Ideen? Von außen? Ja, es gibt ja so angebliche.
So eine Mystery-Serie bei Netflix.
Es gibt ja Leute, die so hier und da wirklich 12 Vereine irgendwie mal betreut haben.
Skurrile Figuren.
Skurrile Figuren, genau. Okay,
gibt es in der Hall of Fame so eine Sektion skurrile Figuren des deutschen
Futsals? Genau, die Kategorie skurril machen wir in der Hall of Fame auf. Auch. Da hast du eine ganze Menge.
Ja, dann würde auf jeden Fall Jörg Meinhardt für mich da reinzählen. Also ich glaube, da grüße Jörg, ist nicht böse gemeint, aber es war an den Anfangszeiten immer so eine total skurrile Persönlichkeit im Futsal, der überall war und irgendwo nirgends und da. Von München nach überall. Berlin und dann in Braunschweig und aber ich das meinst du nicht, oder?
Du kannst über jeden reden. Ne? Also ich muss sagen, viele skurrile, also ich würde jetzt oder in Anführungsstrichen angebliche Futsalförderer, wie auch immer, ohne jetzt damit Jörg Meinhardt zu nennen, weil der hat sicherlich hier und da ganz, ganz wichtig auch beigetragen zum Sport, aber war halt überall und auch irgendwie nirgendwo gefühlt. Ja, aber die kamen und gingen halt auch immer recht schnell. Ne? Also mal hier, mal da. Dann hast du mal wieder ein paar Jahre jemanden, der auf der Bühne erscheint, dann hat er gefühlt einen Burnout und ist weg. Und seit der Pionierphase des deutschen Futsals, da gab es echt, man muss auch ehrlicherweise sagen, es gab so einige Opportunisten, ne? Das muss man einfach sagen, die sicherlich versucht haben zu pushen, das muss gesagt werden. Also auch hier aus meiner Perspektive ein Dankeschön dafür. Aber irgendwie auch immer etwas, ja, vielleicht skurril, wie du es nennst, oder auch größtenteils auch versteckt, ihren Eigennutz aus dem Futsal ziehen wollten. Ne? Dafür braucht man auch Hintergrundwissen und mal Erfahrungen mit einzelnen Personen. Ne? Die habe ich durchaus. Und ich wollte dich mal fragen, kannst du dich noch an den DFB bzw. UEFA-Futsal-Trainer-Lehrgang-Piloten 2015 in Duisburg erinnern? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, so alt bin ich ja noch. Also lange ist es ja auch noch nicht her.
Ja, du warst ja dabei. Wir warten ja immer noch auf unsere Lizenz.
Unser Zertifikat eigentlich, unsere Lizenz.
Aktuell läuft ja die Neuauflage für die ganzen Bundesliga-Trainer und so weiter. Aber ich habe mir auch für solche Fragen natürlich, habe ich mir diesen Lehrgang nochmal durch den Kopf gehen lassen, wer alles da war. Ne? Also da waren ja so wirklich die Creme de la Creme der deutschen Futsaltrainer irgendwie am Start, alle aus den Verbänden vor allem. Ne? So, da hast du ganz viele kennengelernt, 2015. Ich bin ja auch, also ich muss ja sagen, ich bin ja ziemlich spät, 2011 erst konkret in den deutschen Verbandsfutsal eingestiegen, habe das aber alles schon seit 2004 verfolgt, hatte auf jeden Fall seine Gründe. Ich wollte erstmal ein bisschen gucken. Und auch bei diesem Lehrgang, da bin ich ja hin, ich erzähle mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen, da wollte ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, einfach mal diese Landkarte deutschen Futsal kennenlernen. Und ich hatte ja vorhandenes Wissen zum Futsal aus meiner Zeit aus Spanien, habe aber bis 2011 gedacht, so ey, come on, ich mache erstmal Sport- und Sozialpädagoge mit meinen Jugendlichen aus Lotte, sozialpädagogisches Angebot, haben wir gezockt. Und dann kam 2015, das war auch dann, das habe ich gemacht, auch weil ich wusste, ich gehe nach Sennestadt, um da wirklich mal was aufzuziehen und was zu machen mit dem.
Das ist schon am Ende, Sebastian, es gibt Gas.
Boah, wie, ist schon am Ende?
Ja, da muss ich noch rum.
Ja, locker weg hier, ich mache noch ein bisschen Verlängerung. Eine kleine Geschichte von dort. Und da war ja auch damals die Creme, wie so die Creme de la Creme. Und ich habe überlegt jetzt bei Hall of Fame, wer könnte da jemand davon reingehören? Und ich sag mal vorab, nein. Da war ja auch das komplette Trainerteam der damals frisch gegründeten Nationalmannschaft dabei, ne? Und ja, weiß, also was ich damals halt nicht, also vor Ort, aber rückblickend jetzt halt gemacht habe, ich habe mir meine dortigen Erfahrungen mit den einzelnen Teilnehmern auch nochmal betrachtet. Und dann habe ich heraus, also für mich reflektiert, wie gesagt, wer könnte in die Hall of Fame, wer hat da was zu beitragen? Aber irgendwie, da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe so bei voll vielen den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt entdeckt. Kennst du den Dunning-Kruger-Effekt?
Nee, was sagt er?
Das bezeichnet die kognitive Verzerrung oder eine Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, dass das eigene Wissen und Können überschätzt wird. Ne? Und das habe ich im Nachgang irgendwie gesagt, ey, krass, das passte auf voll viele in der Zeit. Und ich bin super glücklich erstmal, dass wir 2021 voll viele dieser Gesichter gar nicht mehr dabei haben. Das ist echt, also da war viel Dunning-Kruger-Effekt, muss ich sagen. Und ich bin ja damals schon mit spanischen Nivel-2-Trainer-Level-Inhaber, bla bla, bin ich ja da hingekommen. Also, und habe mich aber total klein gemacht dort, ne? Und habe auch, weil ich wusste ja, mit dem MCH ist das meine Konkurrenz auch hier und da. Und ich habe mich echt dumm gestellt, das weiß ich noch. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals irgendwas, also mit einem der Nationalmannschaftstrainer da gesprochen und ich habe da irgendwie von, ich habe mal so ein bisschen philosophisch, Futsalverteidigung wie ein Glas Wasser. So, in dem der Gegner ertrinkt. Ich weiß nicht, was ich da erzählt habe, aber ich wollte einfach mal gucken, wie jemand darauf reagiert. Und ich wurde darauf ignoriert von diesen Menschen. Das musst du dir vorstellen. Und da war mir klar, okay, wer Freund und ja, wer auch Unterstützer sein kann, da haben wir uns ja auch besser kennengelernt. Übrigens hier Grüße an Jörg Osowski, der aktuell auch den aktuellen Durchlauf UEFA Futsal Lizenz, der hat sich auf jeden Fall verdient. Ist keiner, der sich hier irgendwie groß als Futsal-Experte aufspielen würde. Aber
Hat viel gemacht.
jemand,
Hat
der
Doing
menschlich,
statt
ja, geiler
Reden.
Typ. Liebe Grüße an Jörg nach Hamburg. Übrigens, vielleicht auch mal jemand für die Hall of Fame, weil der ist übrigens Rekordgewinner des Landesauswahlturniers mit Hamburg. Das darf man auch mal sagen. Ne? So, also da habe ich drüber überlegt, also kleine Anekdote 2015 nochmal, wer alles dabei war. Ich will keinen Namen nennen, aber da waren echt einige Leute, die ich glücklicherweise heute nicht mehr in Ämtern sehe. Also da bin ich nicht unglücklich. Da kamen ja Leute, die waren am ersten Tag da, morgens, sind abgehauen, kamen am Nachmittag des letzten Tages wieder und haben sich ihre Lizenz, also ihre
Ja, ist
Unterschrift
reines
abgeholt. Das ging gar nicht.
Verbandsdenken, Lizenzmaximierung, ja, also lieber Lizenzen haben statt Wissen akquirieren. Ja, war ganz schlimm. Das war wirklich auf diesem Lehrgang, das stimmt. Das war schon eine komische Selektion von einerteils Leute, die super interessiert waren an dem Sport, die auch wirklich viel wissen
Aber
wollten.
ja,
Den anderen
genau.
musst du noch erzählen, dass man mit der Picke schießt und man wollte, nein, das kann auch nicht so wichtig sein, Picke. Und ich
Ja.
weiß auch, da wurde ein Video gezeigt von, wer hat das nochmal gezeigt, das Picke-Video? Ich weiß nicht, von den Trainern, ob es jetzt selbst der,
War es Benny Moers, vielleicht, oder wie der heißt?
ja, ich glaube, da war,
Ja, also
wahrscheinlich war es Benny,
ich
egal.
weiß noch, die erste
Und es war der
Hälfte des
Torwarttrainer.
Lehrgangs, ja,
Und
okay, aber die erste Hälfte des Lehrgangs war echt auch, das war, da muss ich sagen, aus spanischer Erfahrung, das war Kindergarten. Da ging es dann um so Sprüche wie Verteidigung, seine Taschenlampe, das war halt große Sprüche, aber da war nichts individualtaktisch. Die richtige Bereicherung fand ich zum Beispiel diese Fitnesskontext und die
Der war mega, ja.
Torwartgeschichten. Das war mega. Da waren die spanischen Nationaltrainer da,
Ja.
krass, das war
Das war
super.
super Input,
Und
aber ich weiß noch, dieser Picke-Schuss, der per Video gezeigt wurde und wir, die Ahnung vom Futsal hatten, haben gesagt, nee, das ist ein Picke-Schuss. Der schießt den Hals härter, als den ihr kennt in der F-Jugend, wenn ihr anfangt, allen das abzutrainieren. Ja, das, nein, so hart kann man nicht schießen mit der Picke und so platziert. Wir haben einfach nur den Kopf geschüttelt. Doch, kann man. Guck doch mal genau hin, das ist ein Picke-Schuss. Das ist
Den hat
nicht
sich
der
mehr
Picke-Schuss,
erkannt.
den du
Genau,
kennst. Ja,
genau.
so, wenn ihr beim Training mit der Picke schießt, so ein bisschen wie so Kinder, ja, Tipkick-Figuren, so, das ist ein professioneller Picke-Schuss. Der ist hochgradig trainiert und einfach extrem perfekt ausgeführt. Und dann ist der mega, ja. Ja, stimmt.
Ja,
Da
aber
sind
es
wir
war
zum
echt, also
Glück.
ich habe das mal reflektiert jetzt, wie gesagt, für die Hall of Fame, ob da jemand dabei war. Ja, also ich bleibe dabei, der einzige Hall of Famer, der jetzt rein
Spieler
dürfte,
halt,
und
ja.
Spieler, genau,
Ja.
der jetzt rein dürfte und wo auch ich denke, viele das mitbegründen könnten, wenn wir eine Jury hätten, wäre Onur Ulusoy aufgrund der Argumente, die ich hier heute mal auf den Tisch gelegt habe. So, Hall of Famer, wir nennen ihn jetzt
Hammer.
einfach mal Onur
Doch
Ulusoy.
nicht, Viktor Gruber? Komm.
Komm schon. Kolbenmoor. Die kennen auch keinen Sau hier gerade.
So. Victor Gruber ist noch da. Tor. Mit Manuel Klon übrigens. Manuel Klon war auch damals relativ, ja. Für mich damals auch vielleicht heute, wäre athletisch einer der besten Torhüter. Ist dann irgendwann zu Werder Bremen als Torwarttrainer. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt aktuell ist, aber ist im Fußball da in NRZ ziemlich hoch eingebunden. Also war athletisch mega.
Hat er auch dabei, sehe ich gerade.
Im All-Star-Team. Damals Daniel Gernach sogar im All-Star-Team noch dabei. Und Benny Sahel. Alle im All-Star-Team.
Wären jetzt für mich leider nicht, also ich habe da auch mal drüber reflektiert, wäre jetzt keine Namen für einen Vorschlag für die Hall of Fame. Ich glaube, wir werden mit der Bundesliga sehr viele tolle weitere Spieler, Funktionäre, Karrieren nachvollziehen können. Und wie gesagt, der Einzige, der für mich gerade in Frage kommt, ich wiederhole es zum fünften Mal, Ono Olusoy, aus dieser Epoche des deutschen Fußballs.
Aber muss auch sagen, wenn wir uns alles, was wir erzählt haben, anschauen, wir sind jetzt in einer neuen Phase. Der deutsche Fußball hat nichts mehr, gar nichts. Weder bei den Verantwortlichen, die in den führenden Rollen sind, noch bei den Vereinen, bei den Vereinsentscheidern, bei den Vereinsspielern, mit dem Fußball zu tun, über den wir hier gerade gesprochen haben. Und wenn viele eben zurückdenken und damals und ja, und so schön romantisch, der Fußball jetzt geht in die neue Phase. Das wird alles neu gemischt und alles sind Pioniere weiterhin, wie wir es mal gesagt haben. Der Futsal ist noch nicht alt genug, als dass wir alle noch nicht Pioniere sind, jetzt, die aktiv sind. Wir sind weiterhin richtig. Pioniere. Ja? Wir sind noch die erste Generation.
Es wird hoffentlich jetzt, oder es wird zu erwarten sein, Next Level Shit. So kann man sagen. Geil.
Ja, top. Daniel. Ja, da sind wir, glaube ich, am Ende. Haben heute ziemlich viele Input gegeben. Und dann
hat Spaß gemacht.
Ja, sehen wir uns dann wieder in 2 Wochen. Und die Zuhörer, viel Spaß jetzt bei oder als Vorbereitung. In der Vorbereitung, die jetzt hier laufen kann auf die Futsal-Saison. Ja. Und dann schreibt uns mal ein Thema. Wenn jemand Interesse hat, wir sollen mal über ein Thema diskutieren. Schreibt uns mal was. Wir sollen mal über...
Ja, oder einfach feedbacken. Einfach so, wer wäre für euch Hall of Fame?
Vorschlag. Ja, das ist gut.
Ja. Ich glaube, wir bauen die auf. Wir bauen die Hall of Fame des deutschen Futsal. Ich glaube, das kriegen wir hin.
Läuft. Ja, alles klar, Sebastian. Und die Zuschauer. Gut. Macht's gut.
Alles klar.
Schönen Abend. Adios. Ciao.
Ciao.